Herzlich willkommen zu Brilliant Meats, dem Agentur-Podcast von Martina Fleischer-Kücher, Inhaberin der Agentur Brilliant Communications.
Heute zu Gast bei uns Constanze Weiß. Wir sprechen über die Karriere der TV-Moderatorin und ihr Leben vor und hinter der Kamera. Herzlich willkommen, liebe Constanze.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Freut mich auch sehr, dass wir heute einen gemeinsamen Podcast aufzeichnen. Wir haben ja gerade geplaudert im Vorfeld unserer Aufzeichnung und sind draufgekommen, wie lange wir uns wirklich kennen. Wir kennen uns schon sehr lange. Das war damals noch die Zeit, wo du noch gar nicht Moderatorin warst, richtig?
Stimmt, da war ich noch weit weg vom Fernsehen. Ja. Das ist, was, 10 Jahre, oder? Nein. Länger.
Na, 20 Jahre.
Wir haben uns kaum verändert. Die Zeit vergeht wie im Flug, ja.
Du, Gott sei Dank ist das nur ein Audio-Podcast.
Das stimmt. Ja, nein, das ist lange her und da hatte ich mit Fernsehen und mit Moderieren eigentlich noch gar nichts zu tun. Aber ein bisschen mit Medien zumindest.
Also. Mit Medien auf alle Fälle und eigentlich dann zuerst mit Medien im klassischen Sinne. Du warst Redakteurin für die Golf Week, wenn wir es aussprechen. Wir sind uns damals über den Weg gelaufen bei diversen Pressereisen. Genau. Du bist aber dann relativ schnell auch so ein bisschen in unsere Gefilde gewandert.
Das stimmt,
ja. PR-Beraterin, genau. Kann man sagen, tätig.
Und all das hat sich eigentlich total zufällig ergeben, weil gelernt, wenn man das so sagen möchte, aber nie ausgeübt, habe ich hier was ganz was anderes, Tourismusmanagement.
Mhm.
Also eine ganz andere Ecke. Und das bei, ich weiß es nicht, durch Zufall, ich habe wie viele andere maturiert und wusste nicht wirklich, okay, in welche Richtung möchte ich danach gehen und was will ich tun und habe dann einmal so, die eine Variante war, ich studiere Jus und die andere, so Hotels, Urlaub, das war immer so nett,
ich
werde Hoteldirektorin, das war so die zweite Variante und damals waren die FHs noch nicht so weit verbreitet, wie das jetzt ist, also ein FH-Studiengang, das war gerade so in den Anfängen. Und dann habe ich mich damals beworben, am Modul in Wien war das, wurde dort gar nicht genommen, war nur auf der Warteliste und bin dann irgendwie dann reingerutscht noch, weil ein paar abgesagt haben und so hat sich dieses Studium ergeben und ich habe aber relativ schnell für mich festgestellt, okay, die Richtung wird es nicht werden, also Dienstleistungsgewerbe ist jetzt nicht so wirklich meins und habe dann aber während dem Studium so, wie man das halt macht, immer Jobs gesucht, um Geld dazu zu verdienen und da war eben einer, dieses Praktikum bei der Golf Week und so hat das eigentlich begonnen. Dass ich irgendwie in dem Bereich.
Und so bist du in die Medienlandschaft eingestiegen.
Genau, so kam in die Medienlandschaft.
Ja, genau. Du warst dann einige Jahre als Redakteurin tätig und hast so quasi den klassischen Printjournalismus kennengelernt, auch online.
Ja, nein, damals, online damals auch noch nicht so. Also es war wirklich, das war eine einmal wöchentlich erscheinende Golfzeitung, wo es aber jetzt weniger um den Golf-Profisport ging, sondern um was Otto Normalverbraucher halt so am Golfplatz treibt, also die diversen Turniere, die es ja da gibt. Und da wurden wir dann halt eben eingeladen und haben da mitgespielt und dann hast halt dann danach einen Bericht darüber geschrieben, wie das Turnier war und wer das gewonnen hat. Also es war irgendwie, war ganz lustig. Und vor allem, ich habe damals noch sehr viel Golf gespielt, insofern war das, also als Arbeit habe ich das damals nicht empfunden.
Mhm. Spielst du jetzt noch Golf?
Selten. Also ich bin jetzt mittlerweile nur meine Urlaubsgolferin. Mhm. Wenn wir irgendwo sind oder sowas, dann spiele ich schon so im Alltag, fehlt die Zeit einfach und auch die Muße.
Wir kommen dann später eh noch dazu, aber der Sport bestimmt natürlich extrem deinen Alltag und kann ich mir schon vorstellen, dass da privat nicht mehr so allzu viel Zeit bleibt.
Nein, vor allem Golf ist ja sehr zeitintensiv, da muss man ja dann schon zumindest einen halben Tag, wenn nicht eher tendenziell einen Dreivierteltag einplanen und das lässt sich dann halt nur mehr schwer vereinbaren.
Mhm. Aber jetzt noch einmal zurück, nachdem du Redakteurin warst für die Golf Week, bist du im Kommunikationsberatungsbereich gewesen und warst bei der Agentur Mensch und Marke. Was hast du dort gemacht?
Auch das hat sich total durch Zufall ergeben, weil einer meiner vielen Jobs nebenbei war unter anderem bei Großveranstaltungen in Wien im Pressebüro, dieses klassische Mädchen für alles, da was ausdrucken, dort was austeilen und war aber halt eben auch gut, um Kontakte zu knüpfen und so kam ich damals auch als Praktikantin zum Mensch und Marke und habe die Anfänge waren, dass ich Teil des Teams war, die für Felix Gottwald agenturseitig die PR gemacht hat, weil er hatte vom ÖSV auch Pressemenschen gehabt, aber war eigentlich einer der ersten Sportler, der auch nebenbei mit einer Agentur die PR vorausblickend, vor allem auf das, was dann mal nach der aktiven Karriere kommt, vorangetrieben hat. Und das waren meine Anfänge im PR-Dasein. Auch das klingt jetzt romantischer, als es schlussendlich war. Das war halt auch mitten in der Nacht Pressetexte schreiben, die dann ohnehin vom Chef umgeschrieben wurden. Also wie es halt eben so war. Aber so kam ich.
Soll ich sagen, Konstanze, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ja,
genau, so kam ich in das Ganze rein. Es war cool, weil man Kontakte geknüpft hat, weil der Sport, wie gesagt, Sport war immer, hat immer eine große Rolle gespielt und tut es immer noch. Also insofern war das sehr spannend.
Das heißt, du hast damals auch schon Persönlichkeiten kennengelernt und mit Persönlichkeiten zu tun gehabt, Namen, die man ja auch heutzutage noch kennt. Also Felix Gottwald haben wir eh schon gesagt, aber wer war noch? Bernhard Gruber,
genau, Andreas Promeger, das ist ja auch der einzige von den dreien, der auch jetzt noch aktiv ist. Die anderen zwei haben ja dann freiwillig, bis unfreiwillig, mit dem aktiven Sport aufgehört. Ja, und das war ja damals noch nicht so entwickelt, wie das jetzt ist. Und du weißt das noch besser als ich, dass es gab damals von Verbandsseite den ganz klassischen Pressesprecher, der halt dafür schaut, dass bei den Weltcup-Veranstaltungen halt alle Fernseher und Radio und Zeitungsjournalisten ihre Interviews bekommen. Aber darüber hinaus, wie entwickle ich eine Marke und was kann ich sonst noch alles tun, das war ja damals noch nicht so gang und gäbe, wie das jetzt ist. Jetzt hat das ja fast jeder Sportler. Und deswegen war das damals ja sehr spannend.
Und dann hast du überlegt, eigentlich möchte ich nicht andere zur Marke entwickeln, sondern ich möchte meine eigene Marke gründen.
Nein, auch das war wieder Zufall.
Schon wieder Zufall.
Das war Servus TV, wurde dann gegründet und die haben dann die Eishockey-Rechte gekauft. Und mein Vater, der ja auch aus der Branche kommt, hat dort in seiner Pension noch nebenbei ein bisschen Eishockey kommentiert. Und das Ganze ist jetzt her 12 Jahre, dann kam langsam aber sicher der Trend auf, dass man Frauen auch in der Sportberichterstattung vor die Kamera stellt. Und deswegen hat ServusTV damals ein Casting veranstaltet, zu dem ich eingeladen wurde. Und so hat sich dann auch das per Zufall ergeben.
Aber wir glauben nicht, dass du die Quotenfrau warst. Oder?
Nein. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, das war damals ein aufkommender Trend, der sich bis jetzt durchgesetzt hat, aber wenn man zurückschaut vor 12 Jahren, dann gab es vielleicht bei jedem Sender eine Frau. Jetzt ist es ja, ja, hat sich ja fast zu 100% gedreht.
Und speziell Eishockey ist ja auch, wie soll ich sagen, speziell
geladen. Ja. Ja, also da war schon auch viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, dabei, weil das war halt, und wir haben ja dann damals bei ServusTV grundsätzlich sehr viele Dinge gemacht, die davor in der Sportberichterstattung in Amerika zwar ja, aber hier bei uns in Europa noch nicht so verbreitet waren, dass man im Drittel, im sogenannten Powerbreak aufs Eis geht und dort ein Interview führt und noch dazu dann als junge Frau. Also ich kann mich erinnern, am Anfang haben sie immer recht komisch geschaut, wenn da dann mal wer mitten im Spiel aufs Eis spaziert und dann mehr oder minder intelligente Fragen stellt. Aber es war witzig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist wahrscheinlich auch von deinem Vater sehr geprägt, was das Thema Moderation oder TV-Präsenz generell betrifft. Er war ein bekannter Moderator und hat auch Geschichte geschrieben, kann man sagen. Was hat er dir dafür mitgegeben oder wo hat er dir vielleicht den Einstieg erleichtert, diesen Job überhaupt zu machen? Weil wie du sagst, so einfach jetzt aufs Spielfeld zu hupfen und dort zu überzeugen, das ist ja stellt man sich, glaube ich, auch einfacher vor.
Ja, also das ist ja eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Grundsätzlich war das bei uns zu Hause ja nie Thema, dass ich in die Richtung was machen könnte. Eher im Gegenteil, also ich glaube, mein Vater hätte lieber gehabt, wenn ich was Gescheites gelernt hätte und was anderes gemacht hätte. Nein, aber es ist halt, er sagt ja auch, also als mein Vater damals beim ORF war, das waren ja ganz andere Zeiten. Da gab es nur den ORF und das war der einzige Sender und dann gab es halt die Kommentatoren und Moderatoren und so wie heute, wo es ja zig Sender und Streaming-Anbieter etc. gibt, das ist ja kaum vergleichbar. Aber er war damals der Meinung, also ich habe ja dann auch ganz kurz einmal sogar überlegt, ob ich Publizistik studieren soll. Und dann hat er gesagt, na, also, das studiert man nicht. Das ist ja. Also insofern war das nie Thema und wir haben nie darüber gesprochen, ob ich was in die Richtung machen könnte. Und als es dann per Zufall ergeben hat, was hat er mir mitgegeben?
Du hast ja wahrscheinlich Tipps bei ihm geholt, oder?
Ja, und vor allem, es gab ja auch dann die zum Teil sehr skurrilen Situationen, dass wir ja auch gemeinsam bei ServusTV auf Sendung waren. Also, dass er ein Spiel kommentiert hat und ich war als Reporterin vor Ort. Das war dann schon recht eigenartig.
Wie ist es euch da ergangen?
Ja, komisch. Also ich,
auch für ihn komisch wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube für mich noch komischer als für ihn. Ja. Ich wollte das dann aber auch nicht, weil du fragst, was hat er mir mitgegeben? Den Namen halt. Mhm. Und mir war das aber immer wichtig, dass ich nicht die Tochter von bin, sondern mir selbst einen Namen mache oder selbst halt eben zeige, was ich kann oder nicht kann. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, der Name öffnet nicht auch Türen. Also das ist sehr zweischneidig, finde ich, dieses Thema. Und ansonsten hat sich ja die Branche grundsätzlich sehr verändert. Also wir reden natürlich schon auch jetzt nach Sendungen, was war gut, was war schlecht. Aber man muss schon sagen, dass wie Fernsehen heute gemacht wird, natürlich ganz anders ist, als das vor 40 Jahren der Fall war.
Mhm. Na klar. Du bist im Eishockey als Moderatorin tätig gewesen. Jetzt bist du ja für Sky im Einsatz im Fußball, also bist das Gesicht für die Champions League. Beides sind Sportarten, die eigentlich eher so Mannschaftssportarten sind. Du bist vor der Kamera oder vor dem Mikro, wie auch immer, eigentlich bist du Einzelkämpferin oder siehst du deinen Job schon auch als Teil einer großen Mannschaft?
Nein, also wir sind schon, es steckt ja mal zum einen eine große Redaktion dahinter, mit der gemeinsam ja Sendungen erarbeitet werden, Inhalte besprochen werden. Das wirkt von außen immer so, okay, da steht jetzt nur der Moderator oder die Moderatorin und sonst gibt es nichts. Aber die Crew, die dahinter steckt, ist ja wesentlich größer. Ohne die es auch nicht ginge, weil man kann nicht alles alleine vorbereiten und sich alles alleine zusammensuchen. Und dann ist es ja in der Sendung selbst auch so, dass ich ja, zumindest wenn ich moderiere, auch immer Experten an meiner Seite habe. Das ist zum Beispiel etwas, was mir mein Vater mitgegeben hat, dass er immer gesagt hat, als Moderator oder als Moderatorin ist es dein Job, dem Experten eine Bühne zu bieten. Also es geht jetzt nicht um dich und wie du jetzt Dinge siehst oder einschätzt, kann man natürlich einfließen lassen, soll man ja auch, weil man steht ja nicht nur als Sprechpuppe dort, aber am Ende des Tages geht es darum, dass die Experten ihre Expertise dort präsentieren können.
Ja, du hast natürlich die Rolle, auf der einen Seite das Gespräch so zu führen, dass das Ergebnis auch entsprechend interessant ist und auch der, wie du sagst, Experte gut herauskommt. Weil wir gerade dabei sind, wer waren denn die spannendsten Gesprächspartner oder wer ist da denn so, wenn du spontan nachdenkst, wer ist da so wirklich in Erinnerung, wo du sagst, boah, das war ein hartes Gespräch oder das war irgendwie knifflig oder es war besonders lustig?
Was war besonders lustig oder knifflig? Knifflig ist natürlich immer, wenn du Interviews führen musst jetzt mit einem Sportler, der gerade die Meisterschaft verloren hat im Finale oder der gerade in der Champions League ausgeschieden ist oder so. Das sind eigentlich immer die Situationen, die ich dann als Herausforderung sehe, aber spannende Herausforderung, weil ich mir denke, okay, der hat auf alles Lust, nur nicht jetzt ein Interview darüber zu geben, warum er jetzt verloren hat oder warum er jetzt ausgeschieden ist. Und da den richtigen Weg zu finden oder den richtigen Mix aus, okay, man muss es aber jetzt trotzdem auf eine gewisse Art und Weise sportlich aufarbeiten.
Sachlich, ja.
Aber auch die emotionale Komponente nicht vergessen, das finde ich sind eigentlich so die herausforderndsten Situationen im Sport. Oder wenn es passiert ja leider auch immer wieder, was im Sport ist ja auch gefährlich, wenn das sind natürlich auch Sachen, wo man dann auch dementsprechend reagieren muss.
Ja, man interviewt natürlich nicht nur Sieger im Sport, sondern auch einmal die Verlierer.
Ja.
Aber ich denke, du hast genau den richtigen Weg, wie du die Leute auch entsprechend zur Geltung kommen lässt. Und mit deinem Charme merkt man einfach, dass die Gespräche immer irgendwo lustig sind. Du bist da sehr schlagfertig, also man sieht es immer wieder und kannst dich da in dieser Fußballwelt im Speziellen ganz extrem gut behaupten. Genau. Die Champions League ist ja gerade im Laufen, das ist ja auch der Grund, warum du wieder mal in Salzburg bist, ist jetzt dann aber gegen Ende des Jahres einmal fürs Erste wieder vorbei. Genau, jetzt darfst du dann auch Advent- und Weihnachtsstimmung bekommen und dich auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Wie verbringst du das Weihnachtsfest?
Ja, also wir haben ja, ich bis 14. 15. Dezember bin ich noch ganz gut im Einsatz und dann bleibt eigentlich nicht mehr so viel Zeit für Weihnachten. Und dann, nachdem ich so strukturiert und organisiert ich grundsätzlich bin, alles, was mit Weihnachten zu tun hat, überrascht mich dann immer, wie es ist jetzt dann schon in einer Woche Weihnachten und dann muss man anfangen von dekorieren mit dem Christkind sich besprechen, bis hin zum Weihnachtsbaum kaufen, alles irgendwie in einer Woche unter einen Hut bringen.
Du hast ja eine Tochter, genau, die dich regelmäßig daran erinnern wird, genau, dass da was passiert ist.
Also ich habe zum Beispiel die gestrige Nacht damit verbracht, nachdem ich jetzt 2 Tage dann weg bin, eben aufgrund der Champions League und erst wieder am 30. November zurückkomme, dass ich am 27. November den Adventkalender noch schnell befülle, weil man hätte ja nicht davor sich schon kümmern müssen oder können. Insofern wird meine letzte Woche vor Weihnachten, glaube ich, hauptsächlich daraus bestehen, alles zu organisieren, was noch notwendig ist und alles vorzubereiten. Und die Entspannung setzt dann bei mir eigentlich erst meistens nach Weihnachten ein, wenn man dann in die Winterpause geht und weiß, okay, jetzt ist einmal 3-4 Wochen Ruhe und auch der Weihnachtswahnsinn ist vorüber. Aber ja, grundsätzlich ist natürlich, seitdem die Kleine jetzt auf der Welt ist, hat Weihnachten dann auch wieder eine andere Bedeutung. Ich war jetzt davor nicht so, also ich bin jetzt niemand, der schon am 27. November auf den Christkindlmarkt stürmt, aber mit der Kleinen ist es natürlich wieder ganz anders.
Ja. Apropos Privatleben, du bist ja eben sehr stark im Sport, vom Sport geprägt. Bleibt dir eigentlich für dich selber auch noch Zeit, dass du Sport betreibst? Beziehungsweise, wenn ja, was geht sich aus? Was machst du? Du bist eben auch die Working Mom, wie wir gehört haben. Hast die Tochter, um die du dich natürlich auch kümmern musst. Und du hast deine Aufträge, deine Moderationen. Also, wo schaffst du dir Zeit für dich selber?
Also der große Vorteil ist ja, dass ich jetzt abgesehen von den Sendungen, die natürlich an einem fixen Termin stattfinden, mir ja ansonsten alles, was die Vorbereitung betrifft, mir das selbst einteilen kann, wann und wie ich das erledige. Das heißt, ob ich das jetzt von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht um 2 mache oder am Nachmittag, obliegt ja mir. Und insofern kann ich an Nicht-Sendungstagen mir die Woche ganz gut einteilen. Und da schaue ich schon ganz bewusst, dass das halt für Sport viel Zeit ist, weil Sport für mich am Ende des Tages auch Ausgleich ist. Sei es jetzt Ausgleich zum Mama-Dasein, dass das ja auch nicht immer nur rosa-rot ist, sondern zum Teil auch sehr fordernd, bis hin zu Sendungstagen, die dann oft bis spät in die Nacht gehen, viel Reiserei auch. Also,
ich wollte gerade sagen, du bist ja relativ viel unterwegs, du sitzt viel im Auto, im Zug, im Flugzeug wahrscheinlich, und weil du ja neben deiner normalen TV-Moderation unter Anführungszeichen auch noch Event-Moderationen machst. Du bist auch noch Coach bei der TV-Akademie und gibst auch noch private Coachings. Also das sind schon sehr viele Hüte, die du da aufhast.
Ja, das stimmt, aber es lässt sich am Ende des Tages meistens alles unter einen Hut bringen. Wie gesagt, gerade der Fußball ist ja dann zum Beispiel im Winter in der Winterpause oder im Sommer ist ja dann meistens auch bis zu einem Monat Pause. Da kann man dann die anderen Sachen alle ganz, ganz gut machen. Und es ist halt Einteilungssache.
Sehr schön. Genau. Ja. Ja, und deswegen sind wahrscheinlich auch sehr viele Frauen in dem Bereich tätig, weil man weiß ja, dass die Frauen bei der Planung und Organisation oft talentierter sind.
So sagt man.
Ich versuche das so vorsichtig wie möglich zu formulieren.
Nein, aber es ist also bei mir ist natürlich, man muss sich auch dementsprechend das Netzwerk aufbauen.
Ja.
Sonst ging es gar nicht, vor allem, weil mir hilft ja jetzt auch kein Hort oder keine Nachmittagsbetreuung, wenn ich Sendung habe, weil die Sendung ist am Wochenende Bundesliga oder Champions League am späten Abend. Also da geht's nur mit Papa, also Emmas Papa oder meinen Eltern, die halt dann da kräftig unterstützen. Sonst, also auch da, es wirkt nach außen oft als Einzelkämpferin, aber dahinter ist natürlich ein Riesenteam.
Ist ein Netzwerk,
das dann auch ermöglicht.
Toll. Ich würde gerne mal ganz kurz auf dieses Coaching eingehen. Du bist zum einen, wie wir gerade gesagt haben, in der TV-Akademie, aber gibst eben auch private Coachings. Wie schaut das aus? Also was lerne ich bei dir?
Das kommt darauf an, was du lernen möchtest. Aber im Grunde genommen, wie kam es dazu? Ich finde ja, dass es heutzutage sehr oft ist, aufgrund der Schnelllebigkeit auch in der Branche, in dem Beruf, dass sehr viele sehr früh ins Wasser geschmissen werden, unter Anführungsstrichen. Und dann ist irgendwie so die Ansage, ja, dann schauen wir mal, ob du schwimmst oder nicht. Und ich habe damals vor 12 Jahren, als ich beim Fernsehen begonnen habe, das Privileg noch gehabt, bei Servus TV wirklich ausgebildet zu werden, im Sinne von, dass ich Kameratraining hatte und Sprechtraining und alles, was halt noch so drumherum notwendig ist. Am Ende des Tages lernt man es dann eh hauptsächlich, wenn man es tut, und aus der Erfahrung und mit den Jahren macht man dann durch Erfahrungen und wird besser oder verändert sich, aber so eine Grundbasis, finde ich, ist von Vorteil. Das ist heutzutage nicht mehr so oft so. Und dann ist dieser Beruf der Moderatorin oder des Moderators, das klingt ja auch immer so schön, ich bin jetzt Moderatorin. Aber was macht man? Was macht man dann, wenn man es wirklich tut? Und deswegen, so kam ich zu der TV-Akademie, auch weil die von einem Coach, mit dem ich in meinen Anfängen sehr viel gearbeitet habe, gegründet wurde. Und da zum Beispiel haben halt junge Menschen, die sich dafür interessieren, Sportmoderator oder Sportmoderatorin zu sein, die Möglichkeit, das berufsbegleitend zu machen. Und um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, was lehren wir denn dort oder was lernt man jetzt dort? Die Basics. Wie führe ich ein Interview? Wie verhalte ich mich vor der Kamera? 80% derjenigen, die da dorthin kommen, sind ja noch nie vor einer Kamera gestanden. Das heißt, was ist zu viel, was ist zu wenig? Wann spiele ich mit der Kamera? Wann konzentriere ich mich auf meinen Gesprächspartner? Solche Dinge.
Ja, und es ist wahrscheinlich, das Coaching per se ist ja auch, man sagt, der Übung macht den Meister, und man muss es ja auch regelmäßig üben und trainieren, damit man diese Scheu auch verliert, weil ich glaube, so wie eine Kamera auf einen gerichtet ist, ist jeder auf eine Art und Weise nervös.
Ja.
Bist du noch nervös? Hast du Lampenfieber vor Live-Moderationen?
Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Event-Moderation mache oder vor der Kamera, weil wenn du jetzt bei einer Event-Moderation ist in den meisten Fällen ein Publikum dabei, und das ist wiederum was ganz was anderes, weil du die direkte Response hast. Also meistens merkt man dann relativ schnell, okay, interessiert das die Menschen überhaupt, was man da spricht, kommt das gut an oder nicht, während du beim Fernsehen ja in das berühmte schwarze Loch schaust und ja.
Eigentlich keine Möglichkeit hast
außer mit deinen Experten, ja, das aus, live,
ja.
Und du hast deine Experten fürs Gespräch, aber sonst kein Publikum in dem Sinne, das jetzt direkt da ist. Bin ich nervös. Ich glaube, ein gesundes Maß an Nervosität oder an Angespanntheit muss da sein, weil sonst ist es mir egal. Und wenn es mir egal ist, dann mache ich es auch nicht mehr gut. Deswegen sage ich ja, aber dass ich sage, Lampenfieber, ich hatte das Gott sei Dank nie. Also ich bin jetzt so nervös, dass ich, weiß ich nicht.
Ja, da könntest du den Beruf auch nicht machen.
Also das nicht, aber es ist natürlich schon, also wie gesagt, ein gewisses Maß ist notwendig, weil sonst, glaube ich, interessiert man dann sich auch nur mehr bedingt dafür.
Absolut. Und nachdem du gut eingeteilt bist, hast du auch so viel Training, dass du gar nicht drüber nachdenken kannst, ob du Lampenfieber haben kannst oder nicht, würde ich mal sagen. Sehr gut. Ja, liebe Konstanze, bei dir geht es jetzt dann auch gleich wieder weiter. Vielen Dank, dass du bei uns vorbeigekommen bist und uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in dein Leben als Moderatorin und als Coach. Und über deinen Werdegang war sehr spannend. Und ja, wir freuen uns schon auf viele weitere Projekte mit dir gemeinsam. Und freuen uns jedes Mal, wenn wir dich sehen im TV oder auf der Eventbühne. Und ja, wünschen dir alles Gute.
Danke. Danke für die Einladung.
Und auf bald. Und wer die Konstanze buchen möchte oder es möglicherweise Eventmoderatorin gerne einladen möchte, ja, freuen wir uns, oder?
So schaut's aus.
Sehr fein. Gut, vielen Dank.
Danke.
Danke, dass ihr dabei wart. Fürs gute Karma könnt ihr jetzt liken, sharen oder auch kommentieren. Wonach immer euch ist. Und gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten.